Herzlich willkommen zu Blume und Pfeffer, der neuen Ausgabe des Hauptstadt-Talk bei NTV. Wir haben 40 Minuten Zeit. Mein Name ist Nikolaus Blume, mit mir ist Clara Pfeffer und schön, dass Sie dabei sind.
Und zu Gast sind dieses Mal die Grünen-Parteichefin Franziska Brandner und der Journalist und Buchautor Gabor Steingart. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Hallo.
Und wir legen auch gleich schon los. Wir haben 4 Themen für Sie, 4 gute Gespräche und Nikolaus Blume beginnt mit einer eindeutigen Botschaft an den Regierungschef Friedrich Merz.
Unser Kanzler ist ein Zocker. Vor ein paar Tagen wollte er für die hochumstrittene Rentenabstimmung plötzlich die Kanzlermehrheit sehen, obwohl die gar nicht gebraucht wurde. Friedrich Merz hat gepokert und nur hauchdünn gewonnen. 3 Stimmen weniger aus den Reihen der Koalition und die Regierung hätte einen großen Schritt ins Aus gemacht. Ein politisches Hochrisikomanöver samt Nahtoderfahrung als Mutprobe oder Machtdemonstration? Was soll das? So stabil ist Deutschland derzeit nicht. Das Ganze freut doch nur die AfD. Nicht so sehr die Politik ist falsch, die der Kanzler macht. Es ist die Art, wie er sie macht. Kein Wunder, dass nur 6 Monate nach Amtsantritt schon heftig spekuliert wird, ob diese Regierung noch lange durchhält. An so etwas ist unter dem Strich immer der Chef schuld. Und das ist der Bundeskanzler.
Ja, man sieht ja offensichtlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kanzler wollen und Kanzler können. Und ich würde sagen, die Chance ist für Herrn Merz immer noch, dass er Kanzler wird. Und zwar so im echten Sinne für alle und nicht einer, der einen Teil der Bevölkerung beschimpft, der Versprechen macht, die eh keiner einhalten kann, der Debatten vom Zaun bricht oder laufen lässt, die uns in dieser Zeit nicht weiterhelfen. Von daher stimme ich Ihnen zu. Ich hoffe, dass Herr Merz immer noch in diese Rolle endlich reinfindet und ankommt, die Ernsthaftigkeit der Situation erkennt, wirtschaftlich, außenpolitisch, innenpolitisch, riesige Aufgaben und man nicht so einen Streit Ewigkeiten lang laufen lassen kann, um dann am Ende auch noch das ganz große Wort zu führen. Eindeutig eine Fehlleistung.
Also gut, dann muss ich an der Stelle ein bisschen Friedrich Merz verteidigen. Ich finde nämlich, dass dieser Job eigentlich der Job von Jens Spahn, dem Fraktionsvorsitzenden, gewesen wäre, das rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Man kann natürlich sagen, okay, Merz hat sich das falsche Personal gesucht für das Kabinett, für seine engsten Vertrauten. Das sieht man jetzt an einigen Stellen. Aber hier muss man wirklich sagen, Friedrich Merz hat jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er das nicht kann, dass er seine Fraktion nicht im Griff hat, dass er offenbar nicht weiß, was seine Leute wollen und was sie nicht wollen. Und ich finde, das ist etwas zu kurz gesprungen, da nur Friedrich Merz in die Verantwortung zu nehmen, denn zu einem Team gehört ja ein bisschen mehr und ganz alleine kann niemand regieren.
Ja, ich denke, seine Politik ist gar nicht mal die falsche. Es ist nur völlig falsch aufgeladen. Also warum muss der Kanzler so zocken? Manche würden jetzt sagen, vielleicht auch Gabor Steingart, dass es irgendwie mutig ist und mal gezeigt hat, wo der Bartel den Most holt und den Leuten mal richtig klar gemacht hat, wo hier Disziplin herrschen muss, nämlich in der Fraktion der CDU-CSU. Aber es war so willkürlich, es war so ohne Not. Und wie gesagt, wenn wir jetzt 3 Stimmen weniger gehabt hätten, und sei sie, wenn die SPD gefehlt hätte, 3 Leute von der SPD, also ich dann glaub, würden wir jetzt über das Ende der Regierung reden, für nichts und wieder nichts.
Aber es war ja eben nicht das Ende der Regierung. Er wollte zeigen, hier gibt's Leadership. Das wollte er zumindest zeigen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht nicht gelungen, weil die Frage, um die es ja ging, die wird jetzt verdeckt durch das Verfahren. Wir reden auch über das Verfahren. Die Sache selbst war eine Expansion des Sozialstaates. Er war für das Gegenteil gewählt worden. Er hat also für seine Wähler nichts rausgeholt, aber das mit großer Geste, würde ich sagen. Und diese große Geste hofft er, dass die stärker bewertet wird. Das Leittier ist vorweggegangen als die Sache selbst. In der Sache selbst ist es eine Niederlage für einen Friedrich Merz, der angetreten ist, den Sozialstaat wieder auf ein Maß zurückzufahren, dass die Firmen Luft zum Atmen haben. Der hat eine krachende Niederlage mit Kanzlermehrheit erlitten.
Ja, ich glaube, er wird die Kanzlermehrheit bzw. die Vertrauensfrage stellen müssen, wenn irgendwann diese Rentenkommission kommt und tatsächlich irgendetwas Streitbares vorlegt. Und er dann die SPD auf Linie bringen muss, in dem Sinne, wofür er gewählt worden ist. Und das jetzt weggeschenkt zu haben, denn de facto war es ja schon eine Vertrauensfrage. Also wenn er sagt, ich möchte jetzt 316 Stimmen Minimum sehen, was anderes als eine Vertrauensfrage war das. Und wie gesagt, in wenigen Monaten muss er das nochmal machen, dann aber für die gegenteilige Politik, das ist doch Wahnsinn.
Das ist ja das Absurde, er stellt eine Vertrauensfrage für...
Da stimmen Sie dann mit.
Er stimmt, macht eine Vertrauensfrage für eine Milliardenausgabe, Party, wo er einfach nur sagt, wir geben jetzt noch mal mehr Geld aus. Ja, weil Geld ist in dieser Regierung offensichtlich auch keine Frage mehr. Und die eigentlichen Reformen, also die haben das ja immer Rentenreform genannt, da war keine Reform. Das ist einfach, wir geben mehr Geld aus. Die eigentliche Reform wird ja noch kommen. Das ist ja der eigentliche Prüfungstest. Der wird richtig hart und schwierig. Und jetzt hat er alles verballert. Also ich verstehe es nicht. Und man sieht halt, Regierungserfahrung kann auch hilfreich sein. Ne? Also sagen, das macht schon einen Unterschied. Und man sieht es, es gibt
Sie
die halt nicht.
Von den Grünen, nehme ich an, von Robert Habeck, oder?
Zum Beispiel, der war ja kein schlechter Vizekanzler. Oder wie sieht es in Baden-Württemberg, wo ein Hagel antritt, der auch noch nie regiert hat, und ein Cem Özdemir, der offensichtlich schon Regierungserfahrung hat.
Es ist auf jeden Fall ziemlich bezeichnend, dass jetzt schon wieder neue Vorschläge für die Rente kommen. Also gerade mal das Wochenende später sozusagen macht die eigene Regierungskoalition schon Vorschläge, was alles in dieser Kommission beschlossen werden soll. Also ich finde es schon auch ziemlich peinlich für den Kanzler, dass er an der Stelle...
Damit es weitergeht, damit die inhaltliche Debatte nun mal zu dem Punkt kommt, wohin es muss, länger arbeiten, anders arbeiten, wie auch immer.
Aber es hätte dieser Koalition schon ganz gut getan, da glaube ich jetzt einmal kurz die Weihnachtsferien vielleicht tief durchzuatmen und dann gemeinsam zu überlegen, wie man das dann auch als Koalition hinkriegt und nicht als Innerregierungsopposition. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Das ist ja absurd, was da vor sich geht. Und es zeigt eben, dass Friedrich Merz die Autorität nicht hat, die er sich gerne wünschen würde. Er glaubt eben, eine One-Man-Show kann funktionieren. Er hat keinen Schäuble, der ihm den Rücken frei hält.
Und kein Kauder.
Das klappt nicht. Und ein Kauder.
Dass man den nochmal vermissen würde. Aber ja. Fällt denn jetzt die Regierung auseinander? Ich meine, das ist ja die Debatte, die sich eigentlich anschließt. Also jetzt, naja, über die können wir ja auch reden. Fällt diese Regierung als nächstes auseinander? Wird es eine Minderheitsregierung? Geht das überhaupt?
Nein, die fällt nicht auseinander. Sie klammern sich da wie zwei Betrunkene aneinander und dann stehen sie ein bisschen stabiler. Sie fürchten Neuwahlen, die Umfragen sind katastrophal.
Aber das hat die Ampel auch gefürchtet und sie haben es am Ende doch gemacht. Ich bin nicht mehr so sicher.
Genau, am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind da nicht. Auch wenn die Medien sich schnell langweilen und den großen Knall wollen, den gibt's weder an der Börse auf absehbare Zeit noch gibt's ihn in der Politik. Die reißen sich schon zusammen, sehen wir ja an dieser Frage. Sie haben sich auch unsinnigste Lager haben sich hier zusammengefunden und haben das gemacht aus dem einen Grund, dass sie eben keine Neuwahlen wollen, dass sie nicht den großen Crash haben wollen. Das ist das Einzige, was sie zusammengehalten hat und das hat sie auch in der Verfassungsrichterfrage zusammengehalten und das hält sie auch beim nächsten Mal. Macht ist schon auch ein Opiat, das stark wirkt.
Und ich glaube, es gibt schon noch ein paar mehr Punkte, die diese Regierung noch zusammenhalten. Also es gibt ja auch Gesetze, bei denen sie vorankommen. Gerade in der Verteidigung muss man sagen, ist wirklich viel passiert. Ich glaube, da kann man schon sagen, es gibt ein paar mehr Themen und der Druck von außen wird auch dafür sorgen, dass diese Regierungskoalition
diese
noch eine
Regierung
Weile hält.
Diese Regierung hat ja so viel Geld wie keine zuvor. Also am Geld wird sie nicht scheitern. Aber trotzdem finde ich, dass sie sich jetzt mal zusammenreißen muss. Herr Blume, Sie haben ja komplett recht. Weil auch allein schon dieses konstante zerbricht die nicht, ist ja schon Gift für unser Land. Also das finde ich an sich schon ehrlich gesagt schwierig. Und wir sind ja noch nicht mal ein Jahr in dieser Regierung und wir diskutieren darüber, zerbricht die. So, ich finde, die müssten jetzt mal einen Cut machen, sagen, okay, das erste halbe Jahr war nichts. Wir setzen noch mal neu an. Wir gehen noch mal in uns und dann fangen wir noch mal von vorne an. Das, glaube ich, wäre das Richtige. Und ich wünsche mir, dass sie das machen. Also ich habe wirklich, wir haben als Bürger, glaube ich, alle Interesse daran, dass die jetzt vernünftig regieren.
Ich habe nur das Gefühl, es hat jetzt schon ein Zermürbungsprozess eingesetzt. Und ich bin bestimmt kein Fan von Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen oder irgendwie sowas. Aber es hat genau jener Prozess eingesetzt, der bei der Ampel deutlich später eingesetzt hat, aber immerhin dann auch ganz klar zu beobachten war. Man rieb sich an kleinen und später an großen Sachen auf und am Ende standen sich, und das ist auch vollkommen okay, die weltanschaulichen Unterschiede gegenüber dieser drei Parteien damals. Jetzt sind es zwei Parteien,
sind auch
CSU,
drei,
ja, meinetwegen. Aber, aber dieses Mal sind die Bayern echt noch vergleichsweise zahm, muss man wirklich sagen.
Das kann
man
auch war kein kleiner Schluck aus der Pulle, der da noch dazu kam.
Aber also, die Zermürbung ist eben jetzt schon so weit, dass man anfängt darüber zu diskutieren, wie lange die noch durchhalten. Und darum frage ich mich, ob dann nicht irgendwann es heißen müsste, komm, dann lass uns jetzt Schluss machen, bevor wir das jetzt noch drei Jahre ziehen und nichts zu Wege bringen. Wie bringt diese Koalition, wie will sie jemals eine echte Rentenreform zu Wege bringen, die zumindest dem entspricht, was Friedrich Merz mit 28,5% an der Wahlurne nach Hause gebracht hat bei der Bundestagswahl.
Der große Unterschied, das geht ja nicht. Also ich glaube, es gibt zwei große Unterschiede. Das ist einmal, dass es im Moment eben keine gute Alternative gibt. Das ist dieser Regierungskoalition, glaube ich, ziemlich, da war dann immer noch die CDU und Friedrich Merz, die dann eben ja auch letztendlich die Wahl gewonnen haben. Und das Personal, das Spitzenpersonal, kommt, glaube ich, in dieser Regierungskoalition ein bisschen besser klar als damals eben Scholz, Habeck und Lindner, die sich ja wirklich am Ende überhaupt nicht mehr vertraut haben. Das ist, glaube ich, unter Klingbeil, Baas, Merz schon noch ein bisschen anders.
Also man darf nicht nur innerhalb der jetzigen Formation denken. Die CDU hat, auch die CSU, Führungskräfte außerhalb des Deutschen Bundestages, die kanzlerfähig sind. Und das weiß jeder in der Fraktion. Deswegen glaube ich weder an Neuwahlen noch an die Minderheitsregierung. Woran ich glaube, wenn nichts mehr geht, wird der Kanzler ausgetauscht. Und zwar kühlen Herzens von seinen eigenen Leuten. Dann geht einer zu ihm und sagt, Friedrich, an der Stelle geht's so, glaube ich, nicht weiter. Und dann wird ein Kanzler vom Deutschen Bundestag mit Kanzlermehrheit ausgetauscht. Und dann wird jemand, der vielleicht anschlussfähiger ist, auch anschlussfähiger an die Grünen, anschlussfähiger auch an die Sozialdemokraten, dann wird jemand kommen, der diese moderierende Leistung besser hinbekommt als der jetzige.
Sehr langer Satz für einen Namen, Hendrik Wüst.
Ist zumindest ein Kandidat, der zwar 27 seine Feuerprobe noch mal hat, deswegen reden wir hier ein bisschen früh, 27 sind die Wahlen in NRW, der hat sich jedenfalls entkoppelt von diesem negativen Merz-Trend und der hat ganz erkennbar einen anderen Ton drauf, wenn er über Migration spricht, wenn er über Frauen spricht. Das ist nicht so einstudiert und gelernt. Das ist etwas natürlicher, empathischer. Der kann mit den Grünen regieren, der kommt aber auch mit anderen Leuten klar. Es wird in so einem Parlament, wo so viel bunte Farben sind, jemand gesucht, der mit Menschen mal klarkommt. Und zwar nicht nur mit seiner Ehefrau.
Und all das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben eben schon kurz über den Druck von außen, der eben auch auf Deutschland und Europa einwirkt, gesprochen. Und Franziska Brandner hat uns ein Thema mitgebracht zur neuen oder dringend notwendigen neuen Strategie Europas.
Trump hat die Scheidungsurkunde eingereicht. Er hat die erfolgreichste Ehe der letzten 80 Jahre geschieden. Seine neue Liebe heißt Wladimir Putin. Nicht anders lässt sich seine nationale Sicherheitsstrategie verstehen. Überraschend ist es nicht, aber es ist schmerzhaft. Und jetzt kommt es auf Europa stärker an. Wenn wir jetzt nicht geeint sind, dann sitzen wir nicht mehr am Tisch, sondern stehen auf der Speisekarte. Und die Bundesregierung muss endlich aus dem Snooze-Modus rauskommen. Auf drei Dinge kommt es jetzt an. Wir brauchen einen europäischen Sicherheitsrat. Wir brauchen ein Format, wo wir gemeinsam mit den Briten, auch mit den Norwegern, in Zukunft vielleicht mit den Ukrainern gemeinsam unsere Sicherheits- und Verteidigungsentscheidungen treffen können. Wir brauchen gemeinsame europäische Rüstungsprojekte, allen voran die deutsch-französischen. Der Kanzler hat es im Sommer angekündigt, dass es im Dezember eine Entscheidung gibt. Bis heute nichts davon gesehen. Und drittens, wir brauchen digitale Souveränität als klare Antwort auf die Tech Brothers. Vive l'Europe!
Vive l'Europe, immer gut, bin ich sofort dabei. Ich glaube nur, das wollen Sie selber nicht, dass das die Scheidungsurkunde ist. Also die Analyse, ich weiß nicht, wie Sie dazu gekommen sind. Wenn das die Scheidungsurkunde wäre, dann wäre das wirklich dramatisch. Ich glaube vielmehr, es ist nochmal eine mehr oder minder erratische, liebdienerischer Text für Donald Trump und seine Eitelkeit und seine Egomanie. Und das ist es eindeutig, was er da an den Tag legt. Aber so schnell, glaube ich, kann man Amerika und Europa nicht voneinander scheiden. Selbst wenn man die ganzen Attacken auf die Europäische Union und die Verfasstheit des Kontinents jetzt in Rechnung stellt. Ich glaube, so schnell wird da keine Scheidungsurkunde draus. Und das ist ja auch ganz gut so, wenn wir ehrlich sind. Also auch wenn Sie ehrlich sind, ist es ja ganz gut, dass die Amerikaner sich eben nicht scheiden lassen.
Aber wir müssen doch jetzt mal zur Kenntnis nehmen, dass sich hier etwas seit 2016 ja fortsetzt. Und J.D. Vance hat es in München so klar gesagt, in der nationalen Sicherheitsstrategie steht jetzt drin, dass sie die demokratischen Regierungen zu Fall bringen wollen, dass sie den Widerstand gegen diese Bundesregierung unterstützen und finanzieren wollen. Also ich finde, das muss man schon ernst nehmen. Das sind ja Ansagen, die da drin sind. Die gehen schon über das hinaus im Sinne von, liebe naja, Europäer, kümmert euch um eure Verteidigung.
Schon an
das
Ihre ist ja Außenministerin, Annalena Baerbock, die ganz klar in dem Wahlkampf zwischen Trump und Biden für Biden Position bezogen hatte. Also wenn wir uns jetzt über Wahlkampfeinmischung beklagen, muss man sagen, haben wir selber auch gemacht.
Es geht ja darum, dass Trump wirklich schriftlich offiziell dazu aufruft, die demokratischen Kräfte zu bekämpfen und die Europäische Union zu zerstören. So, das ist schon nochmal eine andere Ansage. Und ich finde, dass wir das ernst nehmen müssen. Ich fand es zum Beispiel immer richtig, als Trump 2016 übrigens auch Biden gesagt hat, liebe Europäer, kümmert euch um eure eigene Sicherheit. Haben wir als Grüne für gekämpft. Manche im Wahlkampf haben gesagt, als wir gesagt haben, 3% Rüstungsausgaben. Was wurden wir verspottet? Ja, wie wir gesagt haben, liebe Leute, wir müssen es ernst nehmen, für unsere eigene Verteidigung aufkommen. Den Teil fand ich immer total berechtigt von der amerikanischen Seite, auch von Trump, dass er gesagt hat, warum finanzieren wir eure Sicherheit? Total korrekt. Müssen wir selber machen. Aber den Schritt weiter zu gehen, zu sagen, wir bekämpfen die europäische Einheit, wir bekämpfen demokratische Regierungen, da finde ich, ist schon nochmal was anderes drin. Und ich finde, wir sollen es ernst nehmen. Ich finde, es hilft uns nicht, wenn wir es weglächeln und so tun, ach Gottchen, das wieder nur irgendein Spleen von ihm, sondern es ist ja kontinuierlich. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich verstehen, dass es um uns geht und uns hinsetzen, die Hausaufgaben machen. Es wird ja nicht besser mit der Zeit.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich würde sagen, fängt schon deutlich vor 2016 an. Auch Barack Obama hat schon klar gemacht, dass er seinen Blick eher in den Indo-Pazifik gerichtet. Also diese Scheidung, ich würde auch sagen, ist ein langer Prozess. Das war hoffentlich noch nicht die finale Scheidungsurkunde. Sowas kann ja sich ziemlich lange ziehen. Aber in dem Fall würde ich sagen, müssen wir uns schon klar machen, dass wir uns auf die USA, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben, nicht mehr verlassen können. Und vor allem kann man da auch mal den Rücken gerade machen als Europa. Wir haben es zum Beispiel gerade beobachtet, was es heißt, wenn man sich mal gegen Donald Trump stellt, dass man auch gewinnen kann. Brasilien hat das sehr deutlich bewiesen. Die haben X zeitweise einfach abgeschaltet, stumm geschaltet. Kurz danach hat man nachgegeben und Elon Musk hat nachgegeben. Auch der muss irgendwann nachgeben, weil er diese großen Märkte braucht. Also Europa hat eine unheimliche Marktmacht immer noch, auch wenn die schwindet. Deshalb müssen wir diesen Zeitraum unbedingt noch ausnutzen, solange wir diese Wirtschaftskraft noch haben. Also wir haben mehr in der Hand, als wir manchmal glauben. Und ich finde es schon erstaunlich, wie sehr Europa immer wieder kuscht, weil es uns eben nicht gelingt, dann wirklich einig auch mal gegen Trump vorzugehen und mal deutlich zu sagen, das können wir nicht alles mitmachen.
Naja, wirtschaftlich ist es ja so. Und mit dem Markt von 450 Millionen Konsumenten kann man schon eine Menge anfangen, theoretisch. Und ich glaube, dass man sich gegen Elon Musk auch locker durchsetzen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kommission, die Europäische, jetzt einknickt und sagt, nee, dann nehmen wir diese komische 120 Millionen Dollar Strafe wieder zurück. Das glaube ich auch nicht. Aber dann müssten wir uns ja sofort über die Frage unterhalten, wer schützt uns atomar? Also wer ersetzt die Amerikaner
auf dem Feld? Das steht jetzt zum Glück noch nicht in der Sicherheitsstrategie drin, dass sie das zurückziehen wollen. Aber eben, das könnte der nächste Schritt sein. Und Macron hat das jetzt schon mehrfach ins Spiel gebracht, dass man mal darüber nachdenkt.
Wenn wir werden wollen, dann würde das dazugehören. Das traut sich sowieso keiner. Insofern sollte man sich ehrlich machen und sagen, da werden wir auf die Amerikaner angewiesen bleiben.
Aber das ist ja der Punkt, wenn ich sage, wir brauchen europäische Sicherheitsformate, die über die EU hinausgehen. Weil wenn wir über atomare Streitkräfte in Europa reden, sind es zum Beispiel auch die Briten. Deswegen das Konzept eines europäischen Sicherheitsrats, wo wir sagen, wir brauchen die, die in Europa relevant sind. Das sind die Deutschen, die Franzosen, die Briten, sind auch die Polen, sind aber zum Beispiel eben auch Norweger, dass die alle an einen Tisch zu bekommen, zu sagen, wir werden uns nicht abhängig machen von Orbán, von Babiš, wie sie immer heißen, sondern wir gehen jetzt in diese Debatten, die schwierig sind. Aber es hilft doch nichts, sie vorzubereiten, Herr Blome. Also ich finde, wir müssen uns doch darauf jetzt einrichten, dass es erstmal so sein wird. Und wir sind noch vielleicht, jetzt können wir uns noch auf die Amerikaner verlassen, aber wie lange? Und das Gleiche ist bei diesen Rüstungskooperationsfragen. Ja, ich nehme da immer wahr bei dieser Regierung, dass man mehr Angst hat vor Frankreich als irgendwie vor allen anderen, wo ich immer sage, liebe Leute, es geht nicht um Paris oder Berlin, sondern es geht darum, haben wir überhaupt noch was zu sagen? Wolfgang Schäuble hat immer gesagt, das Deutsch-Französische ist schwierig, deswegen gab es jahrhundertelang Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, aber es muss klappen. Und diese Haltung, die wünsche ich mir von der Bundesregierung.
Aber es wird doch nur jetzt einmal mehr deutlich, dass ökonomische Stärke durch nichts zu ersetzen ist.
Absolut.
Und digitale Souveränität wird gefordert, klingt super, aber wir müssen halt was tun. Und zwar nicht, seit Trump eine Doktrin aufstellt, sondern wir wissen, dass Google und Nvidia und dass wir wirklich abgehängt sind in diesen neuen Technologien. Und das muss Europa bekümmern. Trump geht vorbei, aber unser Abgehängtsein, unser ökonomisches Abgehängtsein, dass wir den Binnenmarkt nicht hinbekommen, das muss uns viel mehr bekümmern als Trump. Der hat ein natürliches Ende in spätestens 3 Jahren, vielleicht schon nach den Zwischenwahlen. Und diese ökonomische Kraft Europas, wer entwickelt die eigentlich? Und erst jetzt im Rückblick wird auch klar, dass die wertegeleitete Außenpolitik, wo wir dem Rest der Welt erzählen, wie es geht, dass die einfach wirklich lächerlich war. Dass wir hätten daran arbeiten müssen, unsere Werte, Sozialpartnerschaft und all das, auch grüne Technologien zu entwickeln, groß zu machen, begehrenswert zu machen, aber nicht dem Rest der Welt Vorlesungen zu erteilen. Teilen auf Außenministerreisen. Ich glaube, oder? Das würden Sie wahrscheinlich heute auch anders machen.
Wir haben klar gesagt, wofür Europa steht, nämlich für Werte. Und das wird ja auch in diesem Konflikt mit Trump offensichtlich klar, dass Europa zum Glück für Recht und Ordnung steht und nicht nur für der Stärkere setzt sich durch. Und ja, wir haben Technologien vorangebracht. Sie erinnern sich, dass wir bei den Chips gesagt haben, wir müssen stark werden. Also bei vielen Technologien angefangen haben. Und ich jetzt eher mit Sorge sehe, dass viele neue Start-ups wieder nach China oder sogar Saudi-Arabien abwandern. Mir macht das auch Sorge. Klar. Also das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Schaffen wir es in dem technologischen Bereich, bei KI, bei Quanten, da sind wir gar nicht so schlecht, das jetzt mal zu poolen als Europäer. In Deutschland machen wir ein bisschen, machen die Baden-Württemberger ein bisschen was, die NRWler. Ganz ehrlich, wir müssen das mal poolen, europäisch zu sagen, so und jetzt alle zusammen.
Wenn Sie gerade auch, wenn wir nochmal über Verteidigung reden, Deutsch-Französisch war immer die Achse und immer der Kern vom Ganzen. Aber was machen wir, wenn 2027 Frau Le Pen gewinnt? dann zerfällt das von innen. Also insofern jetzt quasi sich
von Donald Trump fördern. Ja. Genau dagegen müssen wir uns wehren.
Und wenn wir jetzt schon sagen, wir gehen diese Kooperation nicht ein aus Angst, dass am Ende Le Pen gewinnt, wenn die Europäer nicht zeigen, dass sie was können, dann gewinnen die Nationalisten. Absolut. Deswegen müssen wir jetzt zeigen, dass Europa was kann. Sonst setzen sich doch überall die Nationalisten durch, übrigens bei uns auch. Deswegen, also ist doch so rum die Logik.
Naja, aber noch einmal. Was machen Sie, wenn Europa von innen eben nicht mehr die Einheit ist, die Sie haben wollen? Die Briten sind schon ausgetreten, die Sie brauchen, um gegen Amerika anzutreten. Also ich will jetzt gar nicht hier den Pessimisten geben, aber das müssen wir ja mindestens mitdenken.
Wovor haben wir ständig Angst? Der verrückte Boris Johnson ist in der Geschichte versunken, ein Sozialdemokrat, mit dem alle gut können. Frau Meloni, nächster Fall, ist nicht die Postfaschistin, als die sie uns angekündigt war. Wir haben es zu tun mit Prozessen, die nicht auf einen Endpunkt dieser Erde, auf die Apokalypse hinauslaufen. Wir haben es mit Realpolitik zu tun. Die Völker suchen sich ihre Leute selber aus. Wir wissen nicht, welche Frau Le Pen, abgesehen davon darf die jetzt gar nicht mehr gewählt werden, wer in Frankreich wirklich, nicht welches Gesicht, sondern welche Politik dabei am Ende rauskommt. Wir haben ein Mehrheitswahlrecht. Es haben sich bislang immer, in Deutschland stand immer, Frau Le Pen wird die nächste Präsidentin. Und am Ende, wer rechnen konnte, wusste es vorher. Es wird nicht klappen. Auch by the way, die AfD hat, die AfD liegt in den Umfragen vorn, aber 70% derer, die zur Wahl gehen, wählen nicht AfD. Wenn ich jetzt die nicht wähle, noch dazu rechne, ja, dann bin ich bei einem Fünftel. Es wird nicht passieren. Manche Sachen werden nicht passieren. Also, unsere Ängste sind größer als die Wirklichkeit. Das will ich nur sagen.
Ich weiß, was passieren wird und wovor ganz viele Leute Angst haben, was passieren wird. Definitiv ist, wir werden Silvester erreichen. Und es wird, also aller Voraussicht nach. Und es wird ein großes Feuerwerk wieder geben. Und es gibt Clara Pfeffer, die das gar nicht gut findet.
Das Feuerwerk.
Die Bundesregierung hat den Knall nicht gehört. Anders lässt sich kaum erklären, dass wir jedes Jahr so tun, als sei die Silvesterböllerei Kulturerbe. Die Gewerkschaft der Polizei und mehr als 2,2 Millionen Menschen fordern in der größten Petition des Landes ein flächendeckendes Verbot. Aber die Politik diskutiert lediglich über erweiterte Verbotszonen, die ohnehin niemand ernst nimmt. Panische Tiere, Notaufnahmen am Limit, Menschen mit Kriegstraumata, die im eigenen Wohnzimmer Deckung suchen. Und wir fragen, ob ein Mindestmaß an Rücksicht zu viel verlangt ist. Artikel 2 Grundgesetz schützt Leben und körperliche Unversehrtheit. Aber die Politik duckt sich weg. Aus Angst, jemand könne Verbotspartei rufen.
Also eine humanitär sehr anständige Position, würde ich jedes Wort unterstreichen, Frau Pfeffer. Klingt sehr sympathisch. Und pass auf, wenn das funktionieren würde mit Verboten, wäre ich auch dafür. Deswegen bin ich auch nicht wirklich der, ich bin nicht der Typ, der jetzt die Gegenrede hält. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet an Unfällen, an Verletzungen, an Blindheit und Ähnliches. Gleichwohl weiß ich, Mord ist verboten in Deutschland, Handtaschenraub ist verboten, Kokain ist verboten. Also wir haben es mit 1000 Verboten zu tun, an die sich genau keiner hält. Und unsere Polizei hat alle Hände voll zu tun. Das, aus meiner Sicht, da müssen Experten ran. Ein Verbot, das nicht exekutierbar ist, ist es dann nicht wert. Insofern, wenn Sie das mitbringen, die Expertise dieser Leute, die sagen, das kriegen wir hin,
Ja, das Interessante hier ist ja, dass es die Gewerkschaft der Polizei ist, die dieses flächendeckende Verbot fordert und eben sehr viele, die sich mit Sicherheits- und Innenpolitik auseinandersetzen. Also die Experten sind sich ziemlich einig, dass sie ein flächendeckendes Verbot deutlich besser umgesetzt bekämen und kontrolliert bekämen. Es geht ja auch darum, dass ganz viel illegales Feuerwerk einfach reintransportiert wird nach Deutschland. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren, weil man dann immer prüfen muss, ist das jetzt eigentlich noch erlaubt oder nicht? Wie laut ist das genau? Wenn alles verboten wäre, würde es das schon deutlich leichter machen. Um nur noch mal zu sagen, natürlich mag ich Feuerwerk, aber geordnet, vielleicht ein zentrales pro Stadt oder wie auch immer sich dafür entscheiden
möchte. Der entscheidende Satz war doch, wenn es verboten wäre, wäre es alles viel einfacher. Ja, das ist meistens so, wenn man es platt verbietet, dann ist
deshalb
es eben
tut man das auch bei gefährlichen Dingen.
Aber vielleicht auch ein Stück weit langweilig. Und jetzt will ich natürlich nicht irgendwelchen abgerissenen Händen und erblindeten Menschen das Wort reden. Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge, wo Unfälle geschehen. Die können wir und wollen wir auch nicht verbieten. Begonnen beim Straßenverkehr und ich weiß nicht, wo endend. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, da gehen junge, glaube ich, überwiegend junge Leute auf die Straße und machen halt Feuerwerk und vielleicht übertreiben sie es auch, mitunter ganz sicher und ganz bestimmt. Und trotzdem sollte man es nicht komplett verbieten, weil man jungen Leuten im Moment schon eine ganze Menge verbietet, beziehungsweise sagt, eine ganze Menge kommt auf euch zu. Warum muss man ihnen das jetzt auch noch nehmen? Ich weiß nicht, ja, kann sein, dass es alles nur durchgeknallte Halbstarke sind, meinetwegen, dann ist das eben so. Und dass es an einem Abend mal 40 Minuten lang oder 4 Stunden lang laut ist, das finde ich jetzt nicht so schlimm. für den Spaß, den die Leute dabei offenkundig haben.
Also Herr Blome, Sie wollen unbedingt ein paar Böller zünden.
Ich habe das früher gemacht, wirklich ganz viel, und habe es dann irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum. Aber
Argument der Generationenungerechtigkeit,
das bisschen Freiheit, das bisschen Spaß sollen Sie. Wenn jemand einen anderen mit Böller bewirft, was ja auch passiert, dann soll er von mir aus gerne jahrelang in den Knast gehen.
Aber genau das ist ja das Problem. Das kriegt man dann nämlich nicht richtig kontrolliert. Da sind die Behörden dann völlig überfordert. Ich finde es schon ziemlich frech, dass man für ein bisschen Spaß, und wirklich, ich möchte niemandem den Spaß verderben, ich glaube, aber es gibt auch viele andere Wege, Spaß zu haben in Silvester, dass man dafür bereit ist, solche Risiken einzugehen. Und der Vergleich mit dem Straßenverkehr ist ja auch total schief, denn den brauchen wir, um von A nach B zu kommen. Das Böllern und Knallen von Feuerwerkskörpern. Nee, ich glaube, selbst die Grünen sind inzwischen dabei, dass man auch auf dem Land ab und zu ein Auto braucht. Aber es ist
immer.
aber es interessiert mich tatsächlich, warum eigentlich die Grünen nicht vehementer für ein flächendeckendes Böllerverbot eintreten.
Ich glaube, die Debatte ist ja in den letzten Jahren noch mal hochgekommen, weil ganz viele Böller genutzt werden, die eigentlich auch nicht wirklich legal zum Verkaufen sind. Ne? Also wo Sachen gezündet werden, die wesentlich kräftiger sind.
Widowmaker heißt
ja, so diese Riesendinger, diese Witwenmacher, so das sind ja einfach Dinge, wo man auch wirklich sagt, das ist ja wesentlich gefährlicher. Ne? Also sozusagen so einen kleinen Böller irgendwie anzuzünden, das, was man irgendwie, als wir jung waren, gemacht haben. Ich glaube, heute geht es schon noch mal um andere Dimensionen, die da teilweise auch angesprochen werden, wo ja auch die Gewerkschaft der Polizei sagt, Leute, die sind wirklich gefährlich.
Aber das ist ja verboten.
Also genau,
das ist ja verboten.
Und das kriegt man so schwer.
Aber das ist ja ein Punkt, wo die Gewerkschaft, der Polizei, die Feuerwehren alle sagen, liebe Leute, da haben wir ein Problem in der Umsetzung, wir kriegen das so schwer kontrolliert. Und deswegen finde ich, es ist ein berechtigter Punkt, wenn die sagen, Leute, wir haben da ein Problem. Unsere Position ist immer zu sagen, die Kommunen können vor Ort de facto besser entscheiden, was möglich ist. Also, ja doch, ich finde, warum muss ich hier aus Berlin sagen, was in Lörrach...
Die Kommunen ein bisschen damit alleine.
Ich finde, was muss ich hier in Berlin sagen, was in Lörrach genau die Verbotszone ist. Das können die wirklich vor Ort besser machen. Aber wir brauchen stärkere Kontrolle mit Blick auf, was darf verkauft werden, was darf nicht verkauft werden. Da, finde ich, ist schon eine größere Kontrolle nötig. Dafür sind wir auch als Partei, dass wir klar sagen, da braucht es bundeseinheitliche Regeln, die müssen stärker durchgesetzt werden. Und am Ende geht es
also
ja darum,
um
die Sicherheit. Wieso Bürokratie? Es geht ja darum, dass die Dinge, die nicht erlaubt sind, nicht verkauft werden. So, und das finde ich ist eine, wir erlauben ja auch nicht andere Sachen, dass sie im Geschäft verkauft werden. Das ist ja nicht eine Bürokratiefrage. Sie wollen alles verbieten, finde ich irgendwie noch viel weitreichender. Diese Kombination aus, ne, vor Ort plus einheitlich zu regeln, was wirklich alles verboten wird, was verkauft wird. Und dann am Ende, finde ich, zur Kenntnis nehmen, wenn die Gewerkschaft der Polizei und die alle Sicherheitsleute sagen, wir haben ein Problem, dann kann man das auch nicht einfach vom Tisch wischen. Also da, finde ich, muss man schon Antworten drauf finden. Als Politik, finde ich, haben wir da die Verantwortung.
Aber das hat man ja schon versucht. Es gibt ja schon lokale Verbotszonen. Also die ganzen Schritte, die man vorher geht, da gebe ich Ihnen ja recht, bevor man etwas flächendeckend verbietet, die hat man ja schon alle ausprobiert. Man hat eben einen Katalog, deshalb habe ich auch gesagt Bürokratie, weil dann wird da ein langer Katalog entwickelt, was erlaubt ist und was nicht und was wo erlaubt ist und wer es eigentlich machen darf, ab welchem Alter und so weiter. Das wird alles hochkompliziert und hat sich jetzt schon bewiesen, dass es nicht wirklich funktioniert. Und leider haben wir, nochmal Beispiel Straßenverkehr, ich finde das so gut, da haben wir irgendwann eine Anschnallpflicht eingeführt, weil es irgendwann nicht mehr ging. Am Anfang, wenn nur einige wenige das machen, und auch, wir müssen ja auch zugeben, dass Deutschland einfach dichter besiedelt ist heute, als das vielleicht noch in Ihrer Jugend der Fall war, Herr Blome. Das heißt, wir müssen an der Stelle einfach anerkennen, dass das so nicht mehr funktioniert. Und ich finde wirklich, also wir können uns auch als Gesellschaft schon nochmal darauf zurückbesinnen, dass es ein bisschen um Rücksicht geht. Und wenn man mal erlebt, wie sehr Menschen, die davor Angst haben, darunter leiden, die haben wirklich Monate, wochenlang Angst vor diesem einen Abend. Das verdirbt sehr, sehr vielen Menschen den Spaß vollkommen am Jahreswechsel. Und das finde ich echt nicht okay.
Gut, ist die Frage, ob man auch die Rücksicht nehmen müsste, die daran Spaß haben. Und zwar auf eine ganz unschuldige, normale Art und Weise, so wie man so ein Böllerding mit seinen Kindern dann auch abfeuert, ohne dass man das Nachbarhaus in Brand steckt, beziehungsweise irgendwie in eine Menge was reinschmeißt, in der Hoffnung, jemanden zu verletzen, denn das gibt's ja auch. Aber ich glaube, dass das Gros der Leute, das ist ja ein Multimilliardenumsatz,
das Gros
der Leute ist damit halbwegs seriös, zivilisiert, möchte ich beinahe sagen, im Umgang und, wie man sagen, in der Ausübung. Aber gut, es ist ein Wirtschaftsfaktor übrigens auch. Und damit sind wir beim letzten Thema und bei Gabor Steingart, nämlich der Frage, ob die Wirtschaft im freien Fall ist oder ob ein bisschen Standortpatriotismus eigentlich die Sache beheben könnte. Standortpatriotismus der Firmen natürlich.
Standortpatriotismus, den gibt's bei den deutschen Firmen tausendfach. Sie haben hier in Deutschland nämlich mehr Beschäftigte und mehr Fabriken, als sie in diesem deutschen Markt überhaupt Produkte absetzen können. Aber dieser Standortpatriotismus, der endet jetzt. Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Und die Standortbedingungen in Deutschland haben sich derart verschlechtert, dass jeder weitere Standortpatriotismus für die Firmen tödlich sein kann. Durch hohe Energiepreise, die weltweit einmalige Regulierungsdichte und laufend steigende Sozialabgaben wird dieser Standort zu einer No-Go-Area für Unternehmer. Standortpatriotismus darf eben nicht ein anderes Wort für unternehmerischen Selbstmord sein.
Herr Steingart, Sie haben natürlich ein paar Punkte, wo ich Ihnen komplett zustimmen würde. Die deutsche Wirtschaft braucht unbedingt einen Neustart. Der Standort muss auch neu gedacht werden. Ich finde aber, Sie schauen wirklich nur auf eine Seite der Medaille. Gerade wenn wir immer so negativ über Regulierungen sprechen und Überregulierungen, gibt es mit Sicherheit einen Punkt. Aber man muss auch sagen, gerade diese Regulierungen sind der Grund, warum wir zum Beispiel immer noch ganz oben in der Liste der Länder stehen, die ausländische Direktinvestitionen bekommen. Es wollen immer noch sehr viele Länder bei uns investieren, weil sie wissen, hier ist es sicher, hier haben sie gute Infrastruktur. Hier haben Sie sichere Investitionsbedingungen. Jüngstes Beispiel, Apple möchte nochmal 1 Milliarde in den Standort München reinstecken, in die Chipentwicklung. Also es ist nicht so, als wäre Deutschland völlig unattraktiv geworden. Und ich glaube eher, wir müssen uns jetzt auf die Stärken besinnen und die weiter ausbauen. Und eine komplett Neuaufstellung, finde ich, greift etwas zu weit.
Also deswegen mit dem freien Fall, was der BDI-Präsident gesagt hat, teile ich nicht. Also Deutschland ist nicht im freien Fall. Deutschland ist in einem stetigen, seit Jahrzehnten dauernden Abstieg, der zum Teil ein relativer Abstieg ist, relativ zu unseren Hauptwettbewerbern gegenüber China, gegenüber den USA. Dieser relative Abstieg führt trotzdem am Ende auch zu absoluten Wohlstandsverlusten und es muss deswegen adressiert werden. Mit Patriotismus, das war ja ein Wort von Robert Habeck, dabei wird es nicht getan sein. Die Unternehmer und insbesondere das Kapital ist einfach über Nacht weg. Wir haben Direktinvestitionen, aber die gehen zurück. Wir haben Direktinvestitionen in den Aufkauf auch deutscher Familienunternehmen. Private Equity aus London, aus New York ist hier sehr dran interessiert, die Assets hier zu nehmen, Patente zu nehmen, Kundendateien zu nehmen. Das ist keine gute Entwicklung. Deutschland ist einfach, da beißt wirklich keine Maus den Faden ab. Nicht im freien Fall, aber in einem Abstiegsmodus. Und wenn die Politik das verweigert, diese Erkenntnis, dann wird man zu nichts kommen.
Erstens finde ich sehr interessant, dass uns Grünen jetzt Patriotismus vorgeworfen wird. Das ist eher selten. Aber zweitens, Sie haben ja recht, dass die Rahmenbedingungen natürlich stimmen müssen. Und ja, mich macht es wütend, wenn ich sehe, dass jetzt Krankenkassenbeiträge gehen wieder hoch. Heute haben wir es wieder gehört. Ja, die Ministerin hat noch vor einem Monat gesagt, die werden nicht steigen. Und dann hat sie irgendwie einen Schmuh gemacht, wo sie das Geld hin und her schieben will, was nicht aufgeht. So, das ist natürlich Gift für unseren Arbeitsmarkt und für unsere Wirtschaft. Das Gleiche bei den Renten. Wir haben ja diskutiert. Wir haben mehr Geld ausgegeben. Die Beiträge werden steigen für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer. Das Gleiche ist bei der Pflegeversicherung. So, und diese Dinge wirklich anzugehen, das ist ja absolut nötig. Und übrigens, wenn ich letzte Woche was komplett untergegangen ist, es gab ja eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Staatsmodernisierung. Ja, da ist ja nichts wirklich bei rausgekommen, weil es auch schlecht vorbereitet war in irgendwie 11 Arbeitsgruppen und dann wollte die Biberabschussrechte und sowas. Es war total kruder Haufen, der da war. Und wir bräuchten dringend eine Staatsmodernisierung. Wirklich dringend. Dazu braucht man zum Teil eine 2/3-Mehrheit im Bundestag, im Bundesrat. Wir haben als Grüne immer gesagt, lasst uns jetzt machen. Wir haben noch die Mehrheiten. Lasst uns diese Staatsmodernisierung angehen. Also stimmt, der Staat muss sich modernisieren, die Wirtschaft aber zum Teil auch. Und ich hätte mir zum Beispiel statt im Auto- und Stahlgipfel auch einen KI-Gipfel gewünscht, einen Biotech-Gipfel, ne? Also zeigen die neuen Technologien.
Das ist doch die Frage, glaube ich. Also ja, die Wirtschaft stagniert, alles über allem. Nächstes Jahr wächst sie sogar ein bisschen. Das ist dann schon also ganz gewiss nicht mehr freier Fall. Und die Industrie schrumpft, glaube ich, um 2% dieses Jahr, was schon ärgerlich genug ist. Oder ist das eben einfach nur Transformation? Ist das nur Strukturwandel? Also ich bin auch der Meinung, dass natürlich die Rahmenbedingungen, was auch Strompreise angeht, also Dinge, die der Staat auch direkt mit seiner steuerlichen Last beeinflussen kann, plus Abgaben, dringend verbessert werden müssen. Aber manchmal frage ich mich, ob die Industrie, also ob wir quasi vorher definieren, so viel Industrie muss sein und wenn es weniger wird, ist es schlecht. Oder kann es eigentlich auch ganz gut sein, wenn es andere Industrie wird, also in einem Wellental erst runter und dann wieder raufgeht? Vielleicht ist es das einfach, was gerade passiert. Also die alten Industrien gehen irgendwo hin. Und ich glaube, Deutschland hat immer noch in der Welt mit den höchsten Anteil an verarbeitenden Gewerbe, also Industrie, im Bruttosozialprodukt.
Aber die gehen nicht irgendwo hin, die gehen einfach in, die Industrie verschwindet auch nicht. Das war alles falsch, was wir an der Uni gelernt haben. Die Industriegesellschaft wird abgelöst von der Dienstleistungsgesellschaft. Nichts dergleichen passiert. Wir haben so viel Industrie wie noch nie. Nicht in Deutschland, aber dafür in China und in Indien, in anderen Staaten. Weil wir so viel Flugzeuge und so viel Bahnen und so viel Autos haben und so viel Handys wie noch nie. Die Weltbevölkerung wächst. Das heißt, die Industriegesellschaft stirbt nicht. Sie findet woanders statt. Und das, tja, da kann man sagen, wir Deutschen wollen da nicht mehr dabei sein. Aber das ist bitter für den Industrie. Stahlarbeiter.
Ist es normal, 20% Industrieanteil im Bruttoinlandsprodukt zu haben oder 15? Die USA haben 17, wir haben etwas über 20. Also was ist jetzt okay?
Naja, auch das haben wir an der Uni gelernt. Es macht immer das Land die Produkte, ja, wo eben die Standortbedingungen am besten sind. Und da müssen wir uns dann eben ehrlich machen und sagen, es ist nicht mehr die Zeit der Kohle, des Rheins, der als Haupttransportader galt. Wir müssen anerkennen, dass Deutschland eben nicht mehr die besten Standortbedingungen für eine Schwerindustrie, für eine energieintensive Industrie hat. Ich glaube, da müssen wir wirklich gucken, was brauchen wir tatsächlich, um eine Art Wehrhaftigkeit in Deutschland herstellen zu können. Da kann man dann drüber sprechen. Aber ich sehe es wie Sie, Herr Blome, künstlich eine Industrie in Deutschland zu halten, die einfach langfristig hier keine Zukunft hat, das wird uns wirtschaftlich nicht voranbringen. Und wir müssen jetzt gucken, was sind eigentlich die Stärken Deutschlands? Und da gibt es einige und die ausbauen. Und ich glaube, da ist eben das Problem, dass es eine gewisse Form von stabilen Rahmenbedingungen braucht. Es ist eine Transformation, die ist riesig, die ist global. Man sieht Unsicherheit überall und Deutschland muss sich ein bisschen entscheiden. Weil wenn man sich zerfasert, dann glaube ich, gibt es eben keinen guten Weg nach vorne.
Also die Aufgabe ist ja, den Übergang so zu schaffen, dass es keine Disruption ist, dass es nicht zusammenbricht, ja, und gleichzeitig zu ermöglichen, dass neue Technologien bei uns entstehen können. Das ist übrigens nicht nur Klimatechnologien, das ist auch im medizinischen Bereich unglaublich viel. Das ist bei KI, bei Quanten. Ich glaube, da ist wirklich viel Potenzial in Deutschland. Und wenn ich mir halt eins wünschen könnte, ist, dass wir dafür die Rahmenbedingungen gescheit setzen. Ich habe ein paar Punkte genannt. Wir müssen mehr Kapital ermöglichen, was auch in unsere Unternehmen wirklich investiert. Das hatten wir übrigens in der Vorgängerregierung angefangen zusammen. Also Habeck-Lindner, ne, diese privates Kapital aus Deutschland wirklich zu mobilisieren für neue deutsche Unternehmen. Und ich finde, wir müssen halt aufpassen, es nicht alles schlechter zu reden, sondern zu sagen...
Das sagen Sie dem Richtigen. Ihr Buch heißt Systemversagen. Viel dicker kann man, glaube ich, nicht aufschreiben.
Aber es heißt eben nicht Habeck-Versagen oder Grünen-Versagen oder Merz-Versagen. Unsere Systeme sind einfach uralt. Wir waren das Silicon Valley, liebe Freunde, aber des 19. Jahrhunderts. Wir waren das Silicon, deswegen will keiner zurück zu Stahl und Kohle. Es wäre toll, wenn wir an den modernen Investitionen dran wären. Und da hilft uns gar kein Gipfel. Es gibt im Silicon Valley keinen Nvidia-Gipfel, keinen KI-Gipfel von Trump. Freies Unternehmertum lebt davon, dass Menschen Ideen haben, dass man Ideen entfesselt, dass man sie erstmal machen lässt und nicht mit einer Datenschutzverordnung und Ähnlichem. In einem sehr frühen Stadium greifen wir mit Regulierung, obwohl eine Idee noch gar nicht die Chance hatte zu wachsen. Deutschland hat ein Problem bei der Innovation, Deutschland hat ein Problem bei den neuen Technologien und wir müssen Unternehmer Unternehmer sein lassen. Die Politik, aus meiner Sicht, sie haben 3 Jahre versucht, Frau Brandner, 3 Jahre wurde versucht, die Industrie in eine Richtung zu entwickeln. Die Industrie möchte das nicht, die Industrie geht still und leise, sie geht einfach. Bosch geht, BASF baut dieselbe Fabrik wie in Ludwigshafen für 10 Milliarden in China. Dazu gibt es keine Rede, keine Anmerkung im Bundestag. Wir haben stille Abschiede. Stille Abschiede jeden Tag im Moment.
Wir haben in Deutschland kein Problem mit Innovation. Wir haben ein Problem, Innovation und Produkte zu machen und groß zu machen. Das ist die Herausforderung, die wir in Deutschland haben. Und wir haben nicht diese Ökosysteme, die Sie gerade angesprochen haben, die schaffen wir. Die haben wir übrigens in der Regierung jetzt. Das ist ja ein bisschen, was in München existiert mit Unternehmertum, wo große Unternehmen, kleine, die Unis alle zusammenkommen und neue Unternehmen stärken, also aufbauen, alte stärken. Das haben wir bundesweit jetzt ausgerollt. Und wenn ich eins noch sagen darf, der amerikanische Staat war immer Ankerkunde. Also egal ob Elon Musk bei...
Naja, und China.
Und China erst recht. Also dort, wo es gerade gut läuft, ist ja doch nicht so, als ob der Staat sich zurückhält. Im Gegenteil, die gehen rein mit Milliardenaufträgen an die Unternehmen, machen die groß. Die haben die DARPA, die haben die Innovationsagenturen, wo die mit richtig viel Geld reingehen. Und die Chinesen haben einen 5-Jahres-Plan, wo sie ganz klar sagen, wir möchten bis in 5 Jahren ein eigenes Flugzeug haben. Also die gehen ja ganz präzise rein.
Ist ja richtig.
Genau, aber das widerspricht ja etwas, wenn Sie den...
Also, jede Firma hat auch Pläne. Glauben Sie denn eine
aber
Firma...
Aber Sie widersprechen sich ja gerade selber. Sie haben gesagt, die Regierung soll sich raushalten.
Die Regierung soll den Firmen nicht im Klein-Klein sagen, dass die Regierung strategische Pläne haben kann, dass die Regierung Aufträge geben darf. Wunderbar, tut sie auch bei Rheinmetall, das bestperformendste Unternehmen derzeit. Die Unternehmen in Deutschland performen alle wunderbar. Am DAX hat allzeit hoch. Warum? Weil sie das Land verlassen und woanders bessere Bedingungen finden. Das heißt, die Regierung muss förderlich sein dem Kapital...
Aber Sie müssen noch ein bisschen darauf verpflichtet werden, hier zu bleiben. So wie übrigens die amerikanische Regierung ihren Firmen sagt, ihr geht nicht, ihr bleibt hier, sonst gibt's Haue.
Oh. Also, ja. Das ist Ihre Empfehlung?
Nein, Haue ist nicht meine Empfehlung. Meine Empfehlung oder meine Frage an die Wirtschaft ist, ob sie nicht diesem Standort ein bisschen etwas schuldet, auch über das ganz normale, hardcore, ganz nüchtern betrachtete Betriebswirtschaftliche hinaus.
Wird nicht möglich sein. Tja, leider Naivität, auch sympathisch vorgetragen. Bleibt es naiv zu denken, dass Unternehmen, die Aktionäre haben, die Investoren haben, die einen weltweiten Kapitalmarkt haben, sich solche nostalgischen Gefühle gegenüber dem Heimatland leisten können. Die Firmen sind in Wahrheit, das wissen alle, zu stark hier investiert, zu stark gemessen an den Standortbedingungen hier. Und deswegen sehen wir ja diese Verlagerung von Bosch, VW und von vielen kleinen und mittleren. Das ist kein böser Wille von den Unternehmen. Verändert man die Angebotsbedingungen, werden viele Firmen ihre Entscheidung überdenken. Und die Pläne, natürlich hat das Pläne. Aber was wir jetzt hier sehen, ist eben eine planvolle Verlagerung. Und wer die stoppen will, und das lässt sich stoppen. Politik kann das tun. Die Regierung hat es nicht getan. Und die jetzige wird damit nicht keinen Erfolg erzielen
können. Aber schauen Sie mal, die chinesische Regierung hat ja über Jahre, Jahrzehnte gesagt, ihr dürft auf unseren Markt, aber ihr müsst bei uns produzieren. Ihr müsst uns die Technologie de facto geben. So, die hatten ganz klar gesagt, hier entweder bei uns oder ihr seid draußen auf dem Markt. So, und ich finde, dass wir auch den Anspruch haben können, wenn wir zum Beispiel Steuergelder ausgeben, wenn wir Dinge fördern, dass wir auch sagen, dann wird es aber bitte auch hier helfen.
Frau Brandner, das sind 1 Milliarde Chinesen, das ist ein ganz anderer Inlandsmarkt.
Wir sind 450 Millionen Europäer, warum machen wir uns immer kleiner, als wir sind?
Sie sind nicht 450, Sie sind 80 Millionen.
Ich denke immer europäisch, weil sonst haben wir eh keine Chance.
Zeit. Ich denke jetzt an die Sendung, ich denke auch europäisch, aber ich denke an diese Sendung. Bedanke mich für diese sehr engagierte Diskussion über die Themen. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und sage, dass kommende Woche Pina Atalay nochmal für Sie da ist und wir, Blum und Pfeffer, sind im kommenden Jahr das nächste Mal da. Dankeschön.